Ja, wie wichtig Licht sein kann, das haben meine Frau und ich erlebt. Da waren wir ganz jung verheiratet, also wirklich ganz jung, so ungefähr 5 Tage. Wir waren auf Hochzeitsreise in der Toskana. In einem kleinen Bergdörfchen lebten wir in einer privaten Wohnung und waren die einzigen Touristen da überhaupt, sonst nur Italiener. Und wir erkundeten die Gegend. Dieses Städtchen lag so auf 500 Meter Höhe und dann konnte man runter zum Meer fahren. Man brauchte so eine halbe, dreiviertel Stunde. Und wir haben die Zeit dort am Meer genossen und es wurde dunkel, es wurde spät und wir machten uns auf den Rückweg. Ja, und Mirjam und ich, wir sind ja schon ein bisschen älter. Wir hatten damals noch kein Navi und kein Handy. Ich weiß auch nicht, ob wir wirklich eine Landkarte im Auto hatten. Aber wenn wir eine hatten, irgendwann wussten wir nicht mehr, wo wir sind. Und es war inzwischen stockdunkel geworden. Und wir dort irgendwo in der Pampa, auf einem Schotterweg, in einem alten Passat. Gut, wir hatten ja keinen Zeitdruck, ist ja Hochzeitsreise. Aber trotzdem, also uns ging schon ein bisschen die Muffe. Ich glaube meiner Frau noch mehr als mir. Und wir fuhren und fuhren und wie gesagt, es war stockdunkel, es gab keine Laterne, wir sahen kein beleuchtetes Haus, nichts. Der Mond schien nicht und wir fuhren und fuhren und langsam dachten wir, ob wir hier irgendwie auf dem Feld übernachten müssen. Und da doch irgendwo in der Ferne, oben ein Licht. Und nach einer Biegung da noch ein Licht. Und dann tatsächlich meinte ich zu erkennen, dass das eine von den beiden Lichtern unser Städtchen sein müsste, oben auf dem Berg. So von den Konturen eine erleuchtete Kirche. Ja, und es stellte sich dann doch heraus, so war es, und wir waren gerettet. Vielleicht kennt ihr das auch, so einen Moment der totalen Erleichterung. Nochmal gut gegangen. Ich erfahre in meinem Glaubensleben selten solche Highlights, dass einem so richtig das Licht aufgeht. Ich wünschte mir so oft, dass das Licht der Welt mich so anstrahlt, dass ich augenblicklich herausgezogen werde aus der Dunkelheit. Jesus kommt ja mit einem gewaltigen Anspruch. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Johannes 8, Vers 12. Ich bin das Licht für die Welt. In der Gemeinde lässt sich das noch ganz gut sagen, aber gehen wir mal vor die Tür und verkünden das in unserer Stadt. Jesus, das Licht der Welt. Ja, ein Licht der Welt unter vielen, das mag ja sein. Wir halten ihn auch für einen großen Menschen, aber das Licht für die Welt, das eine wirkliche Licht. Und Jesus setzt sogar noch einen drauf. Ich stelle mir vor, wie er im Kreis seiner Jünger sitzt und da haben wir den immer skeptischen Thomas, der alles in Frage stellt und dort Johannes, fast noch ein Kind und der mit dem Beutel, der Geizkragen Judas. Und gleich neben ihm der Petrus, der sich mal wieder ziemlich über irgendwas aufregt. Und dann noch die vielen Namenlosen, die Jesus mehr oder weniger treu folgen. Und zu denen sagt Jesus jetzt, ihr seid das Licht der Welt. Eine erleuchtete Stadt auf einem Berg, die kann ja gar nicht verborgen bleiben. Matthäus 5, Vers 14. Nicht ihr solltet eigentlich Licht sein, sondern ihr seid es. Und er sagte, ihr, du und du und du und du und du. Stell dir vor, du würdest bei Markus Lanz sitzen in der Talkshow und man würde dich fragen, was haben Sie so beizutragen in dieser Welt, damit wir eine bessere Gesellschaft haben? damit wir nicht so von Angst getrieben sind? Was ist Ihr Rezept? Und dann würdest du sagen, wissen Sie, ich gehöre zu denen, die das Licht der Welt sind. Entweder man wird dich für gemeingefährlich halten oder mitleidig die Schultern zucken und murmeln, naja, der spinnt. Ich möchte euch einladen, schauen wir uns das Wort Ich bin das Licht der Welt mal im Zusammenhang an, denn es ist eingebettet in zwei Ereignisse. Und Johannes malt uns diese Ereignisse vor Augen in seinem Evangelium und wir können dabei beobachten, wie Jesus als Lichtquelle Menschen anstrahlt und hell macht und wir können beobachten, was dann mit diesen Menschen geschieht. Jesus predigt im Tempel. Wer das nachlesen möchte, Johannes 8, ab Vers 2. Die Menschen hängen an seinen Lippen, wie immer, wenn er sprach. Und da drängen sich ein paar dickbäuchige, feine Männer vor. Sie scheuen sich nicht, die Andacht zu stören. In ihrer Mitte halten sie eine weinende Frau fest. Jesus, wir haben da eine Frage, sagt einer. Und eigentlich ist von vornherein klar, die haben keine Frage. Denn ihre Antwort haben sie längst mitgebracht und eine andere wollen sie auch gar nicht hören. Es gibt ja Leute, die wollen gar nicht diskutieren. Die wollen nur Recht behalten. Jesus, ruft einer triumphierend, wir haben diese Frau ganz frisch beim Ehebruch ertappt. Und Mose sagt, wir dürfen sie steinigen, grinst einer. Was sagst du dazu? Wie gesagt, sie wissen schon, was rauskommen muss, denn die Steine für die Steinigung haben sie schon mitgebracht. Und tatsächlich hat Mose das wirklich gesagt. Nur mit dem Unterschied, dass beide gesteinigt werden sollen, die Frau und der Mann. Und wenn sie die Frau wirklich beim Ehebruch ertappt haben, in flagranti, wo ist denn dann bitte schön der Mann dazu? Diese frommen Männer wissen sehr gut in der Bibel Bescheid. Sie kennen die Gebote und schimpfen gern über die unmoralische Jugend und über die gottlosen Politiker. Nur sie stellen sich nicht selbst mit unter das Gebot. Wie schnell fällt uns auf, wo andere Gottes Willen nicht tun? Bei Predigten klatschen wir innerlich Beifall, wenn das Wort von vorn so gut für unseren Nachbarn passt. Und ich selbst, habe ich das alles schon unter den Füßen? Vielleicht sind wir hier auf eine der christlichen Unarten gestoßen, die eine echte Erweckung verhindern. Wir suchen uns die Stellen aus der Bibel heraus, mit denen wir andere richten können. Aber wir wenden uns schnell ab, wenn das Wort uns selbst betrifft. Mit meinen Abgründen gehöre ich doch selbst neben diese Frau. Was könnten wir ein Zeugnis für die Welt sein, indem wir uns selbst richten lassen und zurechtbringen lassen? Auf jeden Fall nicht dadurch, dass wir alles schaffen und alles hinkriegen. Das Licht Jesu deckt das Verborgene auf. Jesus stellt die so gerechten Pharisäer ins Licht. Ja, Mose hat das gesagt. Ja, die Frau ist schuldig, da gibt es nichts dran zu drehen und nun steinigt sie. Und der soll anfangen unter euch, der ohne Sünde ist. Und da ist betroffenes Schweigen. Einer dreht sich um und geht, und noch einer. Und von ihrem Gewissen überführt gingen sie weg, die Ältesten zuerst bis zum Jüngsten. Jesus blickt die Frau an und fragt, ist niemand mehr da, der das Recht hat, dich zu richten? Nein, niemand, antwortet die Frau. Doch, einer, antwortet Jesus, ich. Da hebt die Frau ängstlich ihren Kopf und sieht, dass Jesus sie anlächelt. Und er sagt, ich werde dich auch nicht richten, geh aber hin und sündige nicht mehr. Jesus lässt nicht fünfe gerade sein, seine Worte haben einen hohen Anspruch. Er erteilt lebensweisende und hilfreiche Mahnungen. Schauen wir nur in die Bergpredigt. Aber immer trennt Jesus den Sünder von der Sünde. Jesus deckt hier den heuchlerischen Umgang mit dem Wort Gottes auf. Wir zeigen so lange mit dem Finger auf andere, wie wir Gottes Finger, der uns meint, zurückweisen. Jesu Licht wärmt eben nicht nur wohlig, sondern es strahlt kräftig und es deckt das Verborgene auf. Ich wünsche mir, dass wir das Licht nicht so lange drehen wie eine Schreibtischlampe, bis es nur noch die anderen anstrahlt, sondern dass wir das einmal aushalten und zu Jesus sagen können, hier bin ich verstecke mich nicht länger und ich möchte mich da selbst mit hineinnehmen. Unsere missionarische Ausstrahlung steht und fällt damit, ob wir uns selbst von Jesu Licht anstrahlen lassen. Jesus, das Licht der Welt. Wir sehen, wie auf der einen Seite dieses Licht Gottes uns enttarnt, so wie die Pharisäer, die Wahrheit ans Licht bringt über uns. Und auf der anderen Seite ist es wärmend und gnädig, wie für diese Frau. Schauen wir uns jetzt noch eine andere Begebenheit an, die uns zeigt, wie Jesus Menschen hell macht. Und zwar so, dass Menschen selber anfangen zu strahlen. Ein Mensch wird hier in der anderen Geschichte für andere zu einem wegweisenden Licht, obwohl er gerade noch selbst im Dunkeln gesessen hat. Kurze Zeit nach diesem Eklat im Tempel, den wir gerade gehört haben, macht Jesus eine Entdeckung in Johannes 9. Jesus entdeckt einen, der im Dunkeln sitzt. Schon das ist wieder mal typisch für das Licht der Welt. Es leuchtet am liebsten dort, wo es dunkel ist. Ein Blindgeborener, der seinen Lebensunterhalt mit Betteln verdient, sitzt am Straßenrand, im Straßendreck, ausgestoßen, schmutzig, sicherlich kein Schulabschluss. Jesus hat sich eigentlich immer mit Leuten umgeben, die unter seinem Niveau waren. Er war überzeugt davon, das Licht sollte am besten in der Dunkelheit leuchten. Wir haben da Scheu und tun uns lieber mit Leuten zusammen, mit denen man gut reden kann, die auch was spenden können und die nicht zu sehr auffallen. Die Menschen, auf die Jesus uns gewiesen hat, sind wenig in unseren Veranstaltungen zu finden. Auf die wären wir vielleicht auch gar nicht wirklich vorbereitet. Wann hast du das letzte Mal wirklich mit einem gesprochen, der unter deinem Niveau war? Wie viel Licht würde von unseren Gemeinden ausgehen, wenn wir unseren Blick mal nach unten richten würden? Jesus nimmt die wahr, die im Dunkeln sitzen. Und damit fängt es an, das Strahlen. Und das Zweite an dieser Geschichte, der Blinde sitzt am Rand, und das ist einer, der nichts sagt. Nicht wie etwa der blinde Bartimäus, der sich die Kehle aus dem Leib schreit: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Dieser hier wusste, für mich gibt es kein Erbarmen. Alle hatten ihm gesagt, wer schon blind geboren ist wie du, da muss eine besondere Sünde im Spiel sein, in der Familie. Du bist ein hoffnungsloser Fall, fern von Gott und ohne Chance auf Heilung. Der Blinde wäre niemals auf die Idee gekommen, von sich aus nach Jesus zu fragen. Das sagen wir ja manchmal so. Die Leute könnten doch kommen. Die können sich überall eine Bibel kaufen. Jeder könnte doch, die Türen sind doch offen. Nein, es gibt Menschen, die würden das nie von sich aus tun. Dieser hier auch nicht. Und Jesus heilt ihn trotzdem. Warum? Weil er nicht anders kann. Der, der alle Macht hat im Himmel und auf der Erde, der sagt, ich muss das tun, ich bin gezwungen. So steht das hier im Text drin, Johannes 9. Dachtest du, Jesus wäre frei zu tun und zu lassen, was er will? Er ist doch der Sohn Gottes. Nein, er ist nicht frei. Er steht unter einem Zwang, unter dem Zwang der Liebe. Er ist so sehr eins mit dem Vater, dass ihm diese tiefe Sehnsucht Gottes nach den Verlorenen nicht egal ist. Ich muss die Werke dessen tun, der mich gesandt hat. Ich muss zu diesen Leuten, denn das Licht der Welt muss leuchten. Vers 5. Und wir erlauben es uns, nein, da müssen wir nicht mehr hin. Jesus hat das und konnte das, aber wir müssen das nicht. Wer Gott liebt, dem kann seine tiefste Leidenschaft nicht egal sein. Den muss sie mit in ihren Bann ziehen. Wir sollen uns nicht übernehmen, nur an dieser Sehnsucht teilhaben. Jesus beugt sich zu dem Blinden und beginnt ihn zu heilen. Und wie er das macht, ist das Dritte, was wir am Licht der Welt erkennen können. Der große, besondere Knalleffekt bleibt aus. Jesus spricht kein Abrakadabra und kein großes Gebet. Die Erde erzittert nicht. Jesus macht es genauso, wie es damals in der Augenheilkunde alltäglich war. Er spuckt in den Sand, rührt aus Sand und Spucke einen Brei an und streicht den dem Blinden auf die Augen. Ich bin dankbar, dass wir heute Augenärztinnen haben wie Teresa Nerius, die ein bisschen anders vorgehen. Aber so war das damals üblich. Das war die Augenheilkunde. Und das kannten die Leute, das war nichts Besonderes, das war eigentlich sehr banal. Aber so fängt das Wunder an. Und wir sehnen uns doch oft danach, dass Gott sich größer zeigt. Doch nicht durch eine Augensalbe. Dass wir mal so etwas wie eine Erleuchtung haben, die uns wie von selbst durch den Alltag trägt. Gerade junge Menschen erwarten von Gott gern diesen großen Kick, aber nicht nur die. Ich habe es am Anfang gesagt, ich wünschte mir das auch öfters. Gott soll sich mal beweisen. Aber da kann ich dir eins fast sicher versprechen, das kommt nicht. Gott hat es so gewollt, dass er uns auf unserer Ebene begegnen will. Nicht umsonst ist er Mensch geworden und ist gerade darum so verkannt worden. So ist doch Gott nicht, so wie der, so einfach und arm. Ist doch Zimmermann, kennen wir doch. Gott möchte, dass du die sogenannten Zufälle und Banalitäten aus seiner Hand nimmst. Und wer das tut, der erlebt das Licht der Welt jeden Tag. Jeden Tag. Vielleicht nicht als Supernova, aber als kleine Signallichter, die letztlich mehr helfen. Aber nun saß der Blinde ja immer noch im Dunkeln. Es hatte sich noch nichts geändert. Er ist immer noch blind, mit dieser Pampe auf den Augen. Jetzt erst geschieht das Eigentliche. Jesus gibt dem immer noch Blinden eine konkrete Handlungsanweisung. Geh zum Teich Siloa und wasch dich. Also auch bei Jesus gibt es Hygieneauflagen. Geh zum Teich Siloa und wasche dich. Was meinst du, nur mal so ein Gedankenspiel, was wäre passiert, wenn er, dieser Blinde, jetzt sitzen geblieben wäre? Er hätte ja viel zu erzählen gehabt. Jesus ist mir persönlich begegnet. Ja, stimmt. Jesus hat mich berührt. Ja, stimmt, toll. Jesus hat mich angesprochen. Stimmt auch. Der Blinde hätte sicherlich gute Jugendstunden halten können. Er hätte gewaltig von Jesus schwärmen können. Vielleicht wäre er auch Lobpreisleiter oder Evangelist geworden. Na und? Solche Geschichten interessieren heute keinen Menschen mehr. Die Leute wollen wissen, hat es etwas bewirkt in deinem Leben? Wie hat sich dein Leben verändert mit diesem Jesus? Und hier ist der Knackpunkt. Der Blinde wäre ein Schwätzer geworden, wenn er sitzen geblieben wäre. Er hätte nicht wirklich etwas bewirkt. Aber er tat etwas, wozu wir alle eingeladen sind. Und das ist der letzte Punkt, wenn es ums Licht geht. Er folgte dem Wort Gottes. Er tat, was Jesus ihm sagte. Dadurch verändert sich ein Leben, meistens dadurch. Nicht durch eine Predigt oder durch guten Lobpreis, so schön das ist. Wie erkenne ich Gottes Willen für mein Leben, wird ja oft gefragt. Wie wäre es, wenn ich erst mal da anfange, wo ich ihn schon weiß? Ich bin mir sicher, dass jeder jetzt ein Wort wüsste, einen Satz, den Gott ihm gegeben hat. Häufig ist es jedenfalls so, dass wir es eigentlich schon spüren, was Gott von uns will. Fangen wir doch damit an. Und meist sind das keine spektakulären Dinge. Wir können Wunder sehen, wo wir zu unserem persönlichen Teich Siloa gehen. Vielleicht ist es der Auftrag, den Nachbarn Versöhnung anzubieten. Oder dass du eine Sache in Ordnung bringst, von der kein Mensch etwas weiß. Dass du dich von etwas trennst, was dich kaputt macht. Wir bilden uns ein, wir würden verlieren, wenn wir uns auf die Bergpredigt einlassen. Ich behaupte, wir können nur gewinnen, Licht werden. Der Blinde jedenfalls folgt dem Wort Jesu und erhält sein Augenlicht. Und es heißt ganz einfach, er kam sehend wieder. Und wie sein Leben ab dem Moment völlig neu begann, das können wir nur erahnen. Auf jeden Fall sah er sich selbst zum ersten Mal im Wasserspiegel dieses Teiches Siloa. Eine grobe Vorstellung von sich hatte er schon vorher. Aber nun entdeckt er, wer er wirklich ist, und er beginnt zu begreifen, wer Jesus ist. Und dann wird er auch zum Licht für seine Umwelt. Gerade noch saß er im Dunkeln, gehörte nicht zur Gemeinde des Tempels, er hatte nichts zu sagen und war auf die gute Laune der Menschen angewiesen. Aber jetzt steht er mitten in Jerusalem und wird für andere zum Licht. Er kann keine Missionspredigt halten, denn er weiß so gut wie gar nichts über Jesus. Nur, dass er ihm begegnet war und dass er jetzt sehen kann. Er steht nur da, mitten im Tempel, und die Leute wundern sich. Die Nachbarn beginnen zu rätseln, ist das nicht der Blinde? Nein, der sieht ihm nur ähnlich, der kann das gar nicht sein. Und dann kommen die Schriftgelehrten und wollen es genau wissen. Wer hat dir die Augen geöffnet? Und der Blinde, wie gesagt, er weiß nichts weiter zu erzählen. Nur, dass Jesus ihn geheilt hat. Und trotzdem wird er ein Anstoß für seine Umgebung. Ein Anstoß, der die Menschen unruhig macht und auf Jesus weist. Wir merken etwas. Dort, wo ein Mensch in kleinen Schritten Jesus folgt, wird er selbst hell und Licht für seine Umgebung. Es ist nicht die große Tat, die das Licht in die Welt bringt. Dass eine große Illumination etwas Großes bewirkt, das ist oft eine große Illusion. Hell werden bedeutet, nimm Jesus beim Wort und steh auf und geh los. Und ich schließe mit dem Wort, was wir vorhin gehört haben, schon von Christina aus Epheser 5, Vers 14. Wach auf, du Schläfer, steh auf vom Tod und Christus, deine Sonne, geht für dich auf.